Der Philosoph Platon schreibt von einem Gespräch zwischen Sokrates und Glaukon. Darin erörtern die beiden, was wohl die Menschen mit einem vollkommen guten und gerechten Menschen machen würden. Glaukon kommt zu dem Schluss, vermutlich würden sie ihn foltern und töten. Denn Menschen ertragen es nicht, wenn ihnen die vollkommene Gerechtigkeit den Spiegel vorhält. Das mögen sie nicht. In jedem Gottesdienst, zumindest in unserer Kirche, haben wir das Kreuz mit dem gefolterten Gekreuzigten vor Augen. Muss das sein? Was hat uns das zu sagen? Die Antwort darauf ist nicht leicht, denn das, was am Kreuz geschieht, ist auch etwas Geheimnisvolles. Und so gibt es auch verschiedene Begriffe im Neuen Testament, die sich dem Geschehen annähern wollen. Der Tod von Jesus als Fluchtod, sein Sterben als Erlösung, als Lösegeld, als Versöhnung, als Sühne und manches mehr. In all dem möchte ich drei wesentliche Verständnisse des Kreuzes herausgreifen. Das erste, das Kreuz als Zeichen der Brutalität dieser Welt. Das Kreuz hält uns vor Augen, dass es Brutalität gibt in dieser Welt. Und wir können uns als Christen nicht davor wegducken. Die Kreuzigung ist die brutalste Hinrichtung der damaligen Zeit. Nur Sklaven und nichtrömische Verbrecher wurden hingerichtet. Ein Römer sollte das Wort Kreuz nicht einmal in den Mund nehmen. Da bildet sich etwas ab, was wir auch von den Nachrichten aus dieser Welt kennen. Die Grausamkeit, die Brutalität, Eltern, die ihr im Krieg getötetes Kind in den Händen halten, Frauen, die vergewaltigt werden, all diese Grausamkeiten bilden sich am Kreuz ab. Da ist der Spott. Sie reißen Jesus das Kleid vom Leib, sie verspotten ihn. Du willst König sein? Ja, dann steig doch herunter vom Kreuz. Vor einiger Zeit erzählte mir jemand, als Kind war ich oft krank, ich hörte nicht richtig. Ich war nicht richtig bei Kräften. Die Schulzeit war die Hölle. Ständig machten sie sich über mich lustig. Der Spott, für manche etwas, was ungeheuer Spaß macht. Jemand zu verspotten, meist jemand, der sich nicht wehren kann, heute immer mehr auch anonym. Ein ganzer Wirtschaftszweig lebt vom Spott, von schlechter Comedy, davon andere bloßzustellen. Wie gehen wir mit der Neugier auf Klatsch und Tratsch um? Dann ist da natürlich die körperliche Grausamkeit, die Schläge, die Kreuzigung, ein langsamer, grausamer Kreislauf und Erstickungstod, körperliche Gewalt und Folter. Auch darüber sind wir in unserer Welt ja bei weitem nicht hinaus. Dann ist da die Einsamkeit. Alle sind sie davongelaufen. Wenn überhaupt, dann trauen sich die Anhänger von Jesus nur noch von Ferne zuzuschauen. Von Menschen verlassen. Und in dieser Situation auch das Gefühl, von Gott verlassen zu sein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke nicht, dass Gott ihn verlassen hat, aber er fühlt es so, tiefste Einsamkeit. Das ist das Gefühl der Hölle. Gewalt, Bloßstellung, Spott, Verlassensein, Finsternis senkt sich über diese Welt. Das ist die dunkle Seite des Karfreitags. Aber es gibt auch die andere Seite, wo in allem Dunklen etwas aufleuchtet von der Liebe und dem Licht Gottes. Das zweite, das Kreuz als Zeichen tiefster Solidarität. Meine Patentante war Künstlerin und sie hat ein Bild gestaltet von der Kreuzigung und da ist dieser Gekreuzigte ganz aus Schrott gemacht, aus Müll, aus Dingen, die Menschen weggeworfen haben. Und einmal nahm meine Mutter dieses Bild mit zu einem Treffen des Blauen Kreuzes, da waren Alkoholiker beieinander, und sie betrachteten nun dieses Kreuzigungsbild. Und einer sagte, das bin ich. Das ist meine Situation, ich bin ganz unten, so viel Schrott in meinem Leben. Und er empfand es als Stärkung, ja als Befreiung, dass Jesus, ja dass Gott selbst mit Jesus in solche Tiefen gegangen ist. Kein Gott, der über der Welt schwebt. Ein Gott, der Mensch wird. Ich kann mich in diesem Jesus wiederfinden, mit dem Leidvollen meines Lebens, mit Trauer, mit Krankheit, mit Einsamkeit, mit der Unverstandenheit und mit dem Schmerz. Das dritte, das Kreuz als Zeichen der Versöhnung und Liebe. Wer hat eigentlich Schuld am Kreuzestod von Jesus? Pilatus, der ihn zum Tode verurteilt? oder diejenigen der Priesterschaft, die seinen Tod planen, oder die Teile des Volkes, die rufen, kreuzige ihn, oder die, die Jesus beim Einzug zugejubelt haben, aber nun den Mund halten, oder Judas, der ihn verrät, oder die Jünger, die davonlaufen, als er verhaftet wird, oder die römischen Soldaten, die ihn ans Kreuz hängen, oder diejenigen der Phönizier, die die Kreuzigung erfunden haben. Wer ist schuld? Wer ist schuld daran, dass vor ein paar Jahren eine 18-jährige Näherin in einer Fabrik in Bangladesch an Erschöpfung gestorben ist? Sie hatte an 7 Tagen in der Woche jeweils 13 bis 15 Stunden gearbeitet. Wer ist schuld? Der Chef der Fabrik? Die Regierung, die so etwas zulässt und nicht kontrolliert? Der Händler, der die billigen Kleidungsstücke nach Europa bringt? Der Verkäufer, der diese Stücke anbietet und an den Mann oder die Frau bringt? Oder ich, der ich mir das kaufe und mich über ein Schnäppchen freue? Es geht mir nicht darum, dass wir immer mit einem schlechten Gewissen durch die Welt laufen. Es geht mir darum, dass es Zusammenhänge von Schuld gibt, die wir in der Tiefe gar nicht immer ergründen können und denen wir auch nicht einfach entrinnen. Wir sind beteiligt am Ergehen dieser Welt, an der Ausbeutung der Schöpfung und vielem mehr. Wir sind verstrickt. Und auch das macht uns das Kreuz deutlich. Und es ist wichtig, das auch nicht wegzuschieben. Ja, da kann man ja nichts machen und es geht doch jedem so. Bei manchem können wir schon etwas machen, bei manchem nicht. Es ist wichtig, das nicht zu verdrängen. Wir brauchen Versöhnung, eben um nicht frustriert und mit schlechtem Gewissen durch die Welt zu laufen. Versöhnung mit dem, vor dem wir verantwortlich sind in dieser Welt. Wir sind Gott verantwortlich und das ist gut so. Denn es werden auch einmal die zur Verantwortung gezogen, die heute Tausende in den Tod schicken. Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben bis unten aus. Es ist für mich eins der eindrücklichsten Zeichen der Karfreitagsgeschichte, dieser zerrissene Vorhang im Tempel. Der Tempel war ja der Ort der Gegenwart Gottes, auch wenn man natürlich wusste, dass sich Gottes Gegenwart nicht auf ein menschliches Gebäude beschränkt. Freudig zogen die Pilger dorthin, Freude an der Begegnung mit Gott. Und es war klar, diese Begegnung mit Gott, die hat auch etwas mit Versöhnung zu tun. Einmal im Jahr gab es den großen Versöhnungstag. Diesem Versöhnungstag gingen Tage der Besinnung voraus. Die Menschen wollten ernsthaft, nicht leichtfertig vor Gott treten. Zeit, Ruhe, Stille, Buße, um dem Heiligen zu begegnen. An diesem Tag und nur an diesem Tag durfte der Hohepriester das Allerheiligste betreten, den 2. kleineren Raum im Tempel, der von dem größeren durch einen Vorhang abgetrennt war. Von diesem Allerheiligsten sagte man, hier wohnt in besonderer Weise die Gegenwart Gottes. Der Hohepriester sprengte dann das Blut eines Opfertieres an den Vorhang und in das Allerheiligste hinein. Und das Blut steht für das Kostbarste, was es gibt im Leben, nämlich das Leben selbst. Und es geht nicht darum, dass Gott ein blutiges Opfer brauchen würde. Das Blut ist Zeichen des Lebens. Und wenn der Hohepriester Blut des Opfertieres in das Allerheiligste sprengte, dann bedeutete das für die Menschen, mein Leben, dargestellt durch dieses Blut des Opfertieres, wird in Verbindung mit Gott gebracht und damit versöhnt. Wenn mein Leben in Verbindung mit Gott kommt und ich vor ihm bestehen kann, dann ist das versöhntes Leben. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann geschieht ganz Ähnliches. Jesus sagt, das Brot und der Wein stehen für meinen Leib und mein Blut, damit also für mein Leben. Und wenn ihr davon nehmt, dann kommt euer Leben in Verbindung mit meinem Leben. Und da geschieht Versöhnung. In das Allerheiligste hinein durfte nur der Hohepriester. Alle anderen mussten auf Abstand bleiben. Im Hebräerbrief wird nun Jesus als der hohe Priester bezeichnet, weil er sein Blut, also sein Leben, für uns gegeben hat und er uns so stellvertretend in Verbindung zu Gott bringt. Das ist Versöhnung. Der Weg ist frei. Der Vorhang zerreißt. Der Blick auf Gott wird frei. In diesem Jesus Christus sehe ich Gott ins Angesicht. Die Distanz ist aufgehoben. Paulus sagt es einmal so, in Christus ist nun nicht mehr Mann noch Frau, nicht Sklave oder Freier, nicht Jude noch Grieche. Natürlich gibt es noch menschliche Unterschiede. Aber diese sind nun in der Verbindung mit Jesus nicht mehr entscheidend wichtig. Und auch das Abendmahl verbindet uns als Schwestern und Brüder. In der Nähe des Kreuzes steht ein römischer Hauptmann. Er gehört nicht zum Gottesvolk. Als er das Sterben von Jesus mit ansieht, bricht es aus ihm heraus: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Hier am Kreuz erkennt er es. Sicherlich, dass Jesus von Gott kommt und in ihm Gott selbst kommt, erkennen wir auch an seinem Leben, seiner Art, seinem Reden, auch seinen Zeichen. Wir erkennen es in ganz besonderer Weise an seiner Auferstehung, aber wir erkennen es auch in tiefer Weise hier am Kreuz, am Karfreitag. Das Kreuz nicht als Scheitern von Jesus, sondern als ein Weg in ein solidarisches, ein versöhntes, ein glaubendes Leben. Ein Gott, der bereit ist, so weit für uns zu gehen, der wird uns nicht im Stich lassen. Das Geschehen am Kreuz bewahrt uns davor, die Realität unserer Welt auszublenden. Auf der anderen Seite bewahrt es uns auch davor, zu negativ über diese Welt und uns selbst zu denken. Diese Welt, wir Menschen, sind Gott so kostbar, so wertvoll, dass er selbst zu uns kommt. Leben aus Gnade, aus Versöhnung, das setzt ungeheure Kräfte frei. Es ist befreiend, ehrlich leben zu dürfen. Und Jesus setzt darauf, dass wir mit Realitätssinn, mit Glauben, mit Gottvertrauen, als Versöhnte Gutes bewirken werden in dieser Welt. Ihr seid Licht der Welt, sagt er, Salz der Erde.